Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Heute die Folge 42 und ja, der Oktober ist so gut wie vorbei. Morgen, da ist Halloween und St. Martin lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Manon, erstmal hallo und welcher Tag ist denn bei euch der wichtigere?
Ja, hallo Marc. Und die Frage, die würde, glaube ich, bei uns in der Familie jeder unterschiedlich beantworten. Also für meinen 4-jährigen Sohn steht definitiv Halloween an erster Stelle. Er hat sich dieses Jahr auch ein Kostüm gewünscht von einem Skelett und hat das auch bekommen.
Cool.
Bei meiner Tochter ist es so und auch bei meinem Mann ist es eher noch ganz klassisch St. Martin. Und ich bin ja immer so diplomatisch unterwegs. Ich sag einfach mal, beide Tage finde ich eigentlich ganz nett.
Ja, jeder hat so seinen ganz persönlichen Charakter. Halloween ist halt insofern auch ganz nett. Also wir machen eine kleine, ganz kleine Party mit so ein paar Kindern. Bin mal gespannt, was das wird. Ich habe mir sogar auch so ein Halloween-Kostüm organisiert, wo über mir so ein toten Mensch ist, der mich einfach durch die Gegend trägt. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Es bläst sich irgendwie auf. Ich habe keine Ahnung.
Ich brauche ein
gespannt,
Foto.
Was das wird. Ja, genau. Ich werde mal schauen, dass ich das dann danach organisiere. Genau. Und ansonsten, ja, natürlich, sage ich mal, Laternenumzug. Ist auch ganz nett, ja. Bevor wir uns jetzt aber dann um den November kümmern, müssen wir nochmal, glaube ich, einen ganz kleinen Sprung zurück machen, nämlich am 1. Oktober. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Da ist aber nicht jedes Jahr nur der Weltvegetariertag, der für dich ja auch nicht ganz unwichtig ist, Manon. Es ist auch der Tag des Kaffees. So gesehen ist der 1. Oktober ganz genau dein Tag, oder?
Ich wollte es gerade sagen, also beides Ereignisse, die mich doch in meiner persönlichen Lebensweise ganz stark treffen. Das hast du richtig mitbekommen. Ich bin Kaffeeliebhaberin und ja auch Vegetarierin.
Ja. Und mit Kaffeeliebhaberin, da bist du nicht alleine, denn von jedem Einzelnen und jeder einzelnen Deutschen werden im Jahr 164 Liter Kaffee pro Kopf getrunken. So war es zumindest im vergangenen Jahr. Ich bin da nicht ganz so dabei, aber vielleicht schaffst du es einfach, meine 164 Liter mitzutrinken.
Ich glaube, da bin ich doch ganz gut mit dabei. Ich trinke tatsächlich ungefähr 4 Tassen Kaffee am Tag. Also bei mir fängt das morgens nach dem Aufstehen direkt an, dann 2 Tassen im Büro und dann meistens sogar noch eine mit meinem Mann zusammen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Aber mich würde mal interessieren, wie viel Kaffee jemand trinkt, der so richtig tief in der Materie drin steckt und sich wirklich gut mit dem Thema Kaffee auskennt, wie zum Beispiel unser Experte, den wir uns heute eingeladen haben. Das ist nämlich der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Kaffeeverband, Holger Preibisch.
Holger Preibisch ist seit 2006 Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Kaffeeverband, zu dem mehr als 380 Mitgliedsunternehmen zählen. Vor seiner Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes arbeitete er nach seinem Studium als Leiter des Bereichs Forschungsförderung und Drittmittel an der Freien Universität Berlin. Holger Preibisch ist selbst leidenschaftlicher Kaffeeliebhaber und zu allen Themen rund um den Kaffee ein geschätzter Interviewpartner.
Moin aus Hamburg.
Sagen Sie, ich trinke 4 Tassen Kaffee am Tag. Wie viel sind es denn bei Ihnen?
Ich trinke 8, aber nicht Tassen, sondern Becher. Also so ungefähr dann das Vierfache von Ihnen. Für mich ist Kaffee ein Genuss, ein Grundnahrungsmittel. Und Kaffee hat ja so viele Wirkungen. Das ist ja das Spannende. Kaffee ist einerseits anregend, gibt den Kick. Und zur gleichen Zeit kann Kaffee auch Entspannung bringen. Und genau mit diesen beiden Wechselwirkungen komme ich sehr gut durch den Tag und durch das Leben.
Jetzt haben Sie ja auch beruflich ganz viel mit Kaffee zu tun. Bei uns in Deutschland ist der Kaffee ja ziemlich beliebt. Wir kommen da wohl so jährlich immer in die Top 10 von den Ländern, die am meisten Kaffee konsumieren. Am meisten wird übrigens wohl in Finnland getrunken. Aber woran liegt das denn, dass Kaffee ausgerechnet bei uns in Deutschland und vielleicht auch in den nordischen Ländern so beliebt ist?
Kaffee ist ein Kulturgut bei uns, ist ganz tief verankert. Man denke an verschiedene Redewendungen. Lass uns mal auf eine Tasse Kaffee trinken. Andere sagen, ich brauche jetzt eine Kaffeepause. Selbst wenn dann kein Kaffee getrunken wird, aber es verdeutlicht, wie stark Kaffee in unserer Kultur ist. Bis hin zu der nächtlichen Einladung, kommst du noch auf eine Tasse Kaffee mit, wobei auch dort dann vielleicht gar nicht mal Kaffee getrunken wird. Kaffee ist vielfältig, wie kaum ein anderes Lebensmittel. Wie kaum ein anderes Getränk. Und zwar einerseits im Geschmack und andererseits in der Zubereitung. Und dadurch kann Kaffee jedem etwas bieten. Wer den feinen, bitteren Geschmack mag, der trinkt Kaffee schwarz oder einen kräftigen Espresso. Mag man es süß, nimmt man eine helle Röstung oder macht Zucker dazu. Mag man es cremig, kleiner Espresso, wahnsinnig viel Milchschaum und Creme dazu. Das heißt, für jeden Geschmackstyp ist was dabei, mit Sirup, ohne Sirup. Ja. Und wenn ich dann noch die Zubereitungsarten mir ansehe, da ist auch für jeden was dabei. Das geht ganz einfach per Knopfdruck eine Tasse Kaffee. Die Technikfreaks, die mahlen selber, die machen die Wassertemperatur, stellen die ein, den Druck. Ja. Andere sagen, sie brauchen einfach nur irgendeinen Kaffee. Auch okay. Ja. Das heißt, diese Vielfältigkeit in der Zubereitung, im Geschmack, Kaffee bietet wirklich für jeden etwas. Und damit ist Kaffee das meistgetrunkene Getränk in Deutschland. Wir gucken nach Finnland, weil die Finnen pro Kopf tatsächlich noch mehr Kaffee trinken können. Das liegt daran, dass, wir wissen es, Skandinavien ist es zu manchen Jahreszeiten besonders dunkel. Das trübt die Stimmung. Studien, große Studien haben nachgewiesen, Kaffee hebt die Stimmung. Und das ist der Grund, warum die Skandinavier mehr Kaffee trinken als wir. Insgesamt ist es sehr interessant zu sehen, dass es ein Nord-Süd-Gefälle gibt in Europa. Das heißt, in Skandinavien wird mehr Kaffee getrunken. Wir Deutschland liegen so ein bisschen im europäischen Mittelfeld. Und jetzt kommt das Überraschende für viele. In Italien oder Spanien wird pro Kopf weniger Kaffee getrunken als in Deutschland. Wir gucken immer nach Italien, das Kaffeeland. Ja, die trinken Kaffee, aber wir trinken viel mehr. Wir sind eine wahre Kaffeenation.
Italien war jetzt mein Stichwort. Wir haben einen Kaffeevollautomaten und auf den Bohnen steht drauf sizilianischer Espresso. Kommt der denn jetzt wirklich aus Sizilien und wo kommen denn die Bohnen generell her, die in Deutschland in den Kaffeetassen landen?
In ganz Europa gibt es keinen echten Kaffeeanbau. Mit vielleicht einer kleinen Ausnahme bei uns in der Geschäftsstelle vom Kaffeeverband in Hamburg. Da stehen Kaffeebäume. Und weil wir so ganz knapp über dem Meeresspiegel sind, sage ich immer, das ist Hochlandkaffee, zweite Etage über der Elbe. So, das vielleicht als kleiner Scherz beiseite. Also in Sizilien wächst natürlich kein Kaffee, aber die Sizilianer können Kaffee rösten. Und zwar kräftig. Auch wenn ich ihren Kaffee nie getrunken habe, gar nicht kenne, ich mutmaße mal, ihr Kaffee ist fast rabenschwarz geröstet, fast verbrannt. Das ist typischerweise sizilianischer Kaffee. Also großartig. Meistens geht das gar nicht ohne einen ordentlichen Löffel Zucker dazu. Aber natürlich immer ein Genuss. Wo kommt der Kaffee her, den wir trinken? Der meiste Kaffee kommt heute aus Brasilien tatsächlich. Über 35% aller Importe, die wir nach Deutschland kriegen, kommt aus Brasilien. Platz 2 ist für viele überraschend Vietnam. Das heißt, Platz 1, der Kaffee kommt aus Südamerika, Platz 2 aus Vietnam. Dann geht es schon weiter, Kolumbien, ein sehr traditionelles Kaffeeland, Platz 3, aber mit deutlichem Abstand im Ranking zu Brasilien und Vietnam. Und dann kommt Indonesien, denken auch viele nicht, dass Kaffee aus Indonesien kommt, aber Java, Sumatra, tolle, klangvolle Namen für uns, nicht nur als Reisende, sondern auch für Kaffeeliebhaber. Und dann kommt Äthiopien. Und das betone ich deswegen, Äthiopien, weil es das ein afrikanisches Land ist. Und alle Arabica-Bohnen, die auf der ganzen Welt angebaut werden, kommen aus dem eigentlichen Land Äthiopien. Das heißt, nur in Äthiopien wuchs früher der Kaffee und wurde von dort in die Welt verteilt. Also nach Brasilien, nach Indonesien, natürlich nach Kenia nebenan, kommt alles aus Äthiopien. Für die Arabica-Bohne. Für die Robusta-Bohne, die kommt ursprünglich aus Uganda, ebenfalls Afrika, und hat sich von dort aus in die Welt verbreitet. Also wir haben zwei Ursprungsländer, Äthiopien und Uganda, im Kaffeeanbau. Die sind heute immer noch wichtig. Und viele sagen, der äthiopische Kaffee schmeckt am allerbesten, am vollmundigsten, am ausgewogensten. Aber Hauptanbauländer sind heute zusammen mit mehr als 50% Anteil Brasilien und Vietnam.
Im Prinzip hat Kaffee also immer den gleichen Ursprung letztlich oder die beiden gleichen Ursprungsländer. Aber können Sie jetzt beispielsweise beurteilen, wenn Sie jetzt, gehen wir mal nach Südamerika, Sie bekommen jetzt eine Tasse brasilianischen Kaffee oder eine Tasse kolumbianischen Kaffee, können Sie das unterscheiden?
Ich würde sogar sagen, das kann fast jeder unterscheiden. das schmeckt tatsächlich sehr unterschiedlich. Und noch krasser ist dann der Unterschied zwischen Kaffee aus Ostafrika, also Äthiopien, Kenia, im Vergleich zum Beispiel zu vietnamesischem Kaffee. Das schmeckt jeder raus, ganz eindeutig.
Kann man denn sagen, wie viele Kaffeesorten es weltweit gibt? Also sind das 100 oder 500 oder kann man das gar nicht so genau unterscheiden?
Also ganz grob gesagt unterscheiden wir zwei Kaffeesorten, für den Laien ausgedrückt Sorten. Das ist Arabica und das ist Robusta. Arabica ist vollmundiger, weicher. Robusta ist ein bisschen, wie schon der Name sagt, rauer im Geschmack. Robusta, aber auch weil die Pflanze robuster ist im Kaffeeanbau. Wenn Sie vorhin von Ihrem italienischen Espresso gesprochen haben, da ist bestimmt ein ordentlicher Anteil Robusta drin. Das würden Sie auch erwarten. Heutzutage gibt es moderne Espresso. Da ist der Anteil von Robusta deutlich reduziert, teilweise sogar auf null. Die bestehen aus 100% Arabica, ganz was Besonderes. Also es gibt grundsätzlich Arabica und Robusta. Das macht den Weltmarkt aus. Und innerhalb dieser zwei Sorten gibt es ganz viele Züchtungen. Das ist wie beim Wein, das ist wie beim Apfel. Der Apfelbauer bei Hamburg im Alten Land wird sicherlich eine andere Züchtung nehmen als auf der Schwäbischen Alb, weil der Boden anders ist, weil die klimatischen Verhältnisse anders ist. Und so ist das auch im Kaffeeanbau. Das heißt, wir haben unheimlich viele verschiedene Züchtungen, damit Kaffee auf den verschiedenen Böden, Hanglagen, klimatischen Bedingungen etc. gut wachsen kann.
Ja, und dann gibt's ja auch noch so ganz, ganz spezielle Kaffeesorten, sage ich mal, die am Anfang erstmal so gar nicht appetitlich klingen. Also zum Beispiel Schleichkatzen, die Kaffee wieder ausscheiden. Und dann ist das Ganze auch noch relativ teuer. Es gibt ja auch noch so von anderen Tieren, wo es auch dann um ausgeschiedene Kaffeebohnen geht. Also mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wie kam man jemals darauf, solch einen Kaffee mal auszuprobieren? Das ist erstmal so die erste Frage. Aber die zweite Frage ist das denn lecker?
Also zunächst einmal wurde das entdeckt, als man Wildkaffee suchte. Etwas ganz Feines ist auch wirklich wild wachsenden Kaffee zu ernten. Und da ging man nun durch den wild wachsenden Wald und fand auf dem Boden nicht mehr die Kaffeekirschen, sondern den Kaffeekern. Was wir zu Hause mahlen und aufbrühen, ist ja eigentlich von einer Frucht, die nennt sich Kaffeekirsche, der geröstete Kirschkern. Und nun hatte man auf dem Boden diese Kirschkerne gefunden und hat gedacht, ach, das ist ja praktisch, brauche ich nicht pflücken, nehme ich mit. Stellte fest, als man die dann geröstet hat und aufgebrüht hat, das schmeckt ja ganz gut. Und dann stellte man erst fest, wo das eigentlich herkam. Das hatten die Katzen gegessen, hatten das verdaut und hinten wieder ausgeschieden. Also das fand man trotzdem noch lecker. Viele Lebensmittel werden ja fermentiert. Und gerade heutzutage ist ja Fermentation ein sehr modernes Thema bei vielen Lebensmitteln. Und nichts anderes passiert im Magen- und Darmtrakt der Katze. So, bis hierhin ist die Geschichte schön. Ab jetzt wird sie unschöner. Denn das haben natürlich findige Geschäftsleute entdeckt, dass die Preise für diesen Katzenkaffee hoch sind. Haben die Katzen in den Käfig gepackt und gefüttert, so wie manchmal das Bild ist von einer Gänsestoffleber. Und dann ist der Moment gekommen, dass wir hier gesagt haben, diese Art von Katzenhaltung und Kaffeeproduktion wollen wir nicht. Das heißt, ich kenne in der Zeit kein einziges Angebotssortiment mehr in Deutschland mit diesem Katzenkaffee. Und das ist gut so, denn es wurde zum Schluss zur Tierquälerei und nicht mehr zur schönen Marketing-Story oder Kaffeegenuss-Story. Ja. Also ich würde sagen, Finger weg vom Katzenkaffee.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Kaffeebohne ist ja Teil der Kaffeepflanze. Man sieht ja eigentlich die Kaffeekirsche, die leuchtet so schön rot. Was passiert denn genau? Also wirklich vom Anfang der Kaffeepflanze bis die Bohne dann bei uns ist und im Kaffeevollautomaten zum Kaffee gemahlen wird.
Das ist eine sehr lange Reise, die die Kaffeekirsche für uns tätigt. Fangen wir an einmal, der Kaffeebaum würde eigentlich sehr hoch werden, wenn er nicht geschnitten wird, so dass man ihn ernten kann. Die Ernte kann erfolgen entweder durch Handpflückung oder durch Maschinen. Interessant beim Kaffeebaum ist, dass er gleichzeitig blüht, unreife und reife Kirschen hat. Das gibt's bei den Kirschbäumen, die wir haben in Deutschland, in Europa nicht. Auch der heimische Apfelbaum, der macht das ziemlich stringent hintereinander. Er blüht, er hat eine Frucht und die wird reif. Beim Kaffeebaumstrauch ist das alles gleichzeitig. Und das macht es herausfordernd, weil man idealerweise ja nur die reifen Früchte ernten möchte und nicht gleich alles auf einmal. Das heißt, die Ernte muss schon mal idealerweise mehrfach erfolgen in verschiedenen Stufen, damit man immer die reifen Früchte hat. Dann muss man dafür sorgen, dass dieses Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche runterkommt vom Kirschkern, damit man dann nur den Kirschkern hat. Das wird geschält, man kann das auch im Wasserbecken legen, bis sich das Fruchtfleisch löst. Ein etwas langwieriger Prozess und wichtig ist, der Kirschkern muss jetzt trocknen, denn er soll ja dann auf die lange Seereise gehen nach Europa. Das heißt, der Kirschkern wird getrocknet, typischerweise auf großen aufgebauten Ständern in der Sonne. Achtung, sobald Regen kommt, muss das alles wieder abgedeckt werden. So, dann wird das eines Tages verpackt in Kaffeesäcke oder in Container. Aber auch wenn es in Säcke verpackt wird, kommen diese Säcke in einen Kaffeecontainer. Ein Kaffeecontainer fasst ungefähr 20 Tonnen Kaffee oder 330 Säcke, um das mal so ein bisschen greifbar zu machen. Also so ein Container ist echt schwer. Wir sind an Bord von so einem großen Containerschiff, einer der schwersten Container überhaupt. Und dann geht die Reise los aus den ganzen unterschiedlichen Ländern bis nach Europa. Von Brasilien braucht man ungefähr 5 Wochen, bis der Kaffee in Hamburg ankommt. Derzeit müssen wir ja, wenn wir aus Ostafrika kommen, kommen wir nicht mehr durch den Suezkanal durch. Das heißt, wir müssen um Kap Horn rum. Da dauert die Reise heute schon um die 10 Wochen, bis der Kaffee bei uns ankommt. Er wird ausgeladen, er wird vielleicht auch mal gereinigt, weil ein bisschen Stöckchen dazugekommen sind oder ein bisschen Dreck, und wird eingelagert in großen Silos oder die Säcke in großen Hallen. Irgendwann wird der Kaffee abgerufen von den Röstereien, wird dann in kleine oder große Rösttrommeln gegeben und bei Temperaturen von um die 200 Grad geröstet. Man röstet so um die 8 bis 20 Minuten Kaffee. Je nachdem, welche Sorte es ist, welchen Feuchtigkeitsgrad er hat, wie er danach schmecken soll, mit unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlicher Dauer. Das nennt man das Röstprofil. Das ist das Rezept, wie man aus der Bohne, die zunächst eigentlich, oder aus dem Kirschkern, der zunächst eigentlich gar kein Kaffeearoma hat, dann dieses Kaffeearoma zaubert. Das heißt, erst durch die Röstung wird die Kaffeebohne zu diesem typischen Kaffeearoma-Genuss. Und dann muss die Bohne abkühlen. Das muss man sich vorstellen, wie bei einem Frühstücksei, was man kocht. Würde man das jetzt zu lange einfach stehen lassen, dann kocht das von innen weiter. Das Frühstücksei schrecken wir ab unterm Wasserhahn. Und so muss also die Kaffeekirsche nach dem Rösten auch mit ganz viel Luft oder sogar ganz kurz mit Wasser abgekühlt werden, um den Röstvorgang, der noch in der Bohne stattfindet, zu unterbrechen. Dann muss sie ausgasen. Sehr, sehr interessant. Denn die in der Bohne ist noch CO2. Und würde man die Bohne sofort verpacken, in so ein Vakuumpaket zum Beispiel, würde das platzen, weil die immer mehr noch Gase abgibt. Deswegen findet man in den Schlauchbeutel, wo ganze Bohne drin ist, zum Beispiel immer ein Ventil, damit das Gas, was aus der Bohne rausgeht, aus der Packung auch rausgehen kann, aber kein Sauerstoff in die Packung reingehen kann. Dadurch bleibt der Kaffee in der Packung frisch, kein Sauerstoff kommt dran, aber die Gase können rausgehen, die Packung platzt nicht auf. Ja, und dann geht's nach Hause zum Konsumenten oder in die Gastronomie und der Kaffee wird noch gemahlen und aufgebrüht. So ungefähr ist der Weg der Bohne.
Aber jetzt ist es ja auch so, manche schwören ja, sage ich mal, auf das Thema Filtermaschinen, andere nehmen lieber einen Kaffeevollautomaten oder auch so ein Kapselsystem. Wo kommt denn nun der beste Kaffee raus?
Das ist eine schöne Fangfrage. Der beste Kaffee kommt raus, was man eben für ein Typ ist und welchen Geschmack man gerne hätte. Will man eben einen Filterkaffee-Geschmack haben, will man einen Espresso haben, will man selbst viele Parameter im Griff haben oder sagt man, ich möchte es ganz einfach, unkompliziert, ich nehme nur eine Taste und den Rest macht die Maschine. Interessant ist die Vielfalt, die auch dort heute am Markt ist. Vor 20 Jahren war in deutschen Haushalten, gab es nur die Filterkaffeemaschine. Ja, 98% der Maschinen zu Hause waren Filterkaffeemaschinen. Heute ist der Anteil der Filterkaffeemaschinen bei um die 40%. In jedem dritten Haushalt steht ein Vollautomat. Wir haben in jedem 20. Haushalt findet man eine Padmaschine, in jedem 20. Haushalt findet man eine Kapselmaschine, in jedem 20. Haushalt findet man löslichen Kaffee. Das heißt, im Durchschnitt sind heute in jedem Haushalt 3 verschiedene Kaffeezubereitungsweisen vorhanden. Ja, für jede unterschiedliche Gelegenheit. Morgens einmal schnell einen Kaffee. Wenn Besuch kommt am Wochenende, brauche ich eine größere Menge. Nachmittags will ich vielleicht einen Cappuccino mir zubereiten. Und dafür hat der Konsument hochgerüstet. Wir hatten auch die Phase, da war die Kaffeezubereitung so ein bisschen Lifestyle-Faktor. Ja, keiner zeigt ja, wenn er sich einen neuen Toaster kauft, dem Nachbarn, hey, ich habe einen neuen Toaster, guck mal an. Aber wenn man sich eine neue Kaffeemaschine gekauft hat, die hat man gleich allen gezeigt, ich habe jetzt auch einen Vollautomaten und eine Kapselmaschine oder einen Siebträger. Man hat immer so draufgeklopft, wie als wäre es so früher ein Auto gewesen. Da hat man auch mal stolz draufgeklopft. Ja? Also Kaffeemaschine, Kaffeezubereitung ist ein Statussymbol geworden in vielen Küchen heutzutage. Und auch das hat dazu beigetragen, dass Kaffee heute das meistgetrunkene Getränk in Deutschland ist.
Ich komme noch mal ganz kurz zurück zu den Kaffeebohnen. Es gelten ja sicherlich dieselben Kennzeichnungsvorschriften wie für alle verpackten Lebensmittel. Aber gibt es darüber hinaus noch ganz spezielle Kennzeichnungsvorschriften, damit wir wissen, woher die Kaffeebohnen kommen?
Kaffee hat überraschend wenig Kennzeichnungspflichten, weil die Information für den Kunden eigentlich keinen Wert hätte. Deswegen braucht beim Kaffee nicht draufstehen, welche Zutaten drin sind. Denn es ist nur Kaffee. Wir haben wie beim Bier eigentlich ein Reinheitsgebot. Es gibt tatsächlich auch eine Kaffeeverordnung in Deutschland. Es gibt ja für alles eine Verordnung. Es gibt auch eine Kaffeeverordnung. Es gibt übrigens auch eine Kaffeesteuer in Deutschland. Selbst das. Aber auch darüber steht nichts auf der Packung. Interessant ist eben, man sagt, dass es kein Zutatenverzeichnis geben muss auf Kaffee, weil der Gesetzgeber verlangt, überall dort, wo Kaffee draufsteht, darf nur Kaffee drin sein. Deswegen brauchen wir das nicht draufschreiben. Wir brauchen auch keine Nährwertkennzeichnung zu machen, weil völlig klar ist, Kaffee enthält keine Kalorien, Kaffee enthält keine Fette, kein Zucker. Ja, es würde überall Null stehen in dieser Nährwerttabelle. Das heißt, wir müssen sehr, sehr wenig verpflichtend deklarieren. Jetzt haben Sie gefragt, müsste auch draufstehen Kaffee aus Minas Gerais und Kaffee aus Jirger Schäffe? Nein, denn genau damit könnte der Konsument nichts anfangen. Wie schmeckt jetzt genau Kaffee aus Jirger Schäffe und wie schmeckt denn der Kaffee aus Minas Gerais? Das überfordert ihn eher. Und man muss ja sagen, die allermeisten Kaffeeprodukte sind eine Mischung aus verschiedenen Anbaugebieten. Dann würde jetzt also draufstehen, Kaffee aus Peru, Kaffee aus Aceh, Indonesien, Kaffee aus Jirger Schäffe. Und dann, wie schmeckt denn diese Komposition? Würde eigentlich nur verwirren, ja. Und deswegen muss das nicht draufstehen. In den vielen Spezialitätenröstereien, in den Shoprössern, in den Kleinröstern, dort gibt es sortenreine Kaffees und dort wird freiwillig mit Stolz aus Überzeugung draufgeschrieben, wo der Kaffee herkommt, wie er schmeckt und oftmals auch noch weitere Informationen zu der genauen Finca oder Farm, die Aufbereitungsweise. Das erfolgt mit Freude freiwillig, diese Kennzeichnung, dort, wo es dem Konsumenten einen echten Mehrwert, einen Nutzen bringt.
Jetzt haben wir ja auch schon ziemlich viel über die Anbauländer gehört. Da gibt's ja manchmal auch so einen Kritikpunkt beim Kaffee, wo es heißt, dass die Kaffeebauern und vor allem die Erntehelferinnen und Helfer vielleicht nicht genügend Geld erhalten, um damit auch gut in ihren Heimatländern zu leben. Aber ist das tatsächlich noch so? Und gibt's vielleicht eine Möglichkeit, wie wir schauen können, dass der Kaffee, den wir hier in Deutschland trinken, auch tatsächlich den Menschen in den Anbauländern finanziell zugutekommt?
Das ist ein absolut ernstes Thema, dessen wir uns sehr ernsthaft annehmen. Denn nehmen wir uns einmal an, weil diese Geschäftsbeziehungen in den Kaffeeanbau über Jahrzehnte, Jahrhunderte bestehen. Und wir alle wollen auch morgen und übermorgen weiterhin Kaffee von diesen Finkas, von diesen Farmern bekommen. Wir haben also ein ureigenes Interesse daran auch, dass dort gutes Geld bezahlt wird, damit wir auch morgen und übermorgen Kaffee weiterhin bekommen. Was so lapidar klingt, ist in der Praxis äußerst schwierig. Es ist aber nicht ein Problem des Kaffeeanbaus, sondern es ist ein Problem in diesen Ländern, dass oftmals der Mindestlohn, der in diesen Ländern gilt, nicht eingehalten wird. Und gerade deswegen haben wir ja auch, wir sagen teilweise sogar zu Recht, durch den Gesetzgeber ein deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Weil die Staaten, in denen eben die eigenen Gesetze dort nicht überwacht und kontrolliert werden, müssen wir aus der Lieferkette dafür sorgen, dass unsere Vorlieferanten, unsere Bauern ein faires, gutes Auskommen haben. Das erfolgt durch Kontrollen, durch Audits, durch freiwilliges Mehrzahlen, durch Zertifizierungen. Heute kann es sich kein einziger Kaffeeröster irgendwie leisten, dass er mit solchen Themen negativ in Verbindung gebracht wird. Wir tun wahrlich alles dafür, dass die Bezahlung ausreichend fair erfolgt über den Weltmarkt. Und trotzdem muss man auch ehrlich sein, es gibt 12 Millionen Bauern auf dieser Welt. Viele sind nicht organisiert in keiner Gewerkschaft, in keiner Kooperative. In Peru sind 60% der Bauern nicht organisiert. In Honduras 80% nicht. Dort überall vor Ort zu sein und zu gucken nach den einzelnen Umständen, ist eine echte Herausforderung. Wir arbeiten dran, aber ich will damit sagen, eine 100% Garantie können auch wir leider nicht geben. Leider.
Kommen wir mal von dem Thema Nachhaltigkeit und soziale Aspekte zu den gesundheitlichen Aspekten von Kaffee. Ich hatte ja gerade gesagt, ich trinke so 4 Tassen am Tag, auch weil ich immer mal wieder lese, dass das so das ist, was Ernährungsmediziner auch empfehlen, auch mit Blick auf das Thema Koffein. Wie viel Koffein ist denn in einer Tasse Kaffee überhaupt drin? Und was sagen Sie, wie viele Tassen kann man pro Tag trinken? Ihre 8?
8 Becher hatte ich ja sogar gesagt und tatsächlich, ich kann sie auch trinken. Es macht mir auch große Freude, die zu trinken. Typischerweise ist in einer Tasse Kaffee rund 90 Milligramm Koffein enthalten. Ja, jeder Mensch nimmt das unterschiedlich auf, verarbeitet das auch. Es gibt Menschen, die können nach einer Tasse Kaffee besonders gut erstmal einschlafen. Andere sagen, juhu, jetzt habe ich den Kick. Andere können nach 4 Stunden noch nicht schlafen. Also jeder von uns verarbeitet das Koffein ganz, ganz unterschiedlich. Interessant ist es, dass vor einigen Jahren die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit mal eine Empfehlung gegeben hat. Das ist kein Grenzwert, eine Empfehlung gegeben hat, man möge nicht mehr als 400 Milligramm pro Tag zu sich nehmen. Wie ich also vorher gesagt habe, so 90 Milligramm sind im Schnitt Koffein in der Tasse enthalten. Also so gut 4 Tassen kann man problemlos nehmen, um noch innerhalb der Empfehlung der EFSA zu bleiben. Ja, das kann jeder für sich sehr schnell herausfinden, glaube ich, wie viel Koffein er verträgt oder nicht. Und für die, die Kaffee einfach mögen, ob mit Koffein oder weil sie sagen, sie haben jetzt schon ihre 4 Tassen durch, gibt es ja auch noch entkoffinierten Kaffee, da geht der Genuss dann gerne weiter.
Gibt es denn eigentlich ansonsten noch irgendwelche Inhaltsstoffe im Kaffee, die irgendwie erwähnenswert sind, weil sie zum Beispiel besondere Eigenschaften haben?
Kaffee ist ein hervorragender Lieferant von Antioxidantien. Und diese Antioxidantien schützen ja bekanntlich vor dem oxidativen Stress, also vor Alterserscheinungen, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch vor Krebs. Ja, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Studien gesehen und ich sage bewusst gesehen, weil die hat kein Kaffeeröster in Auftrag gegeben, sondern die haben unabhängige Wissenschaftler publiziert, dass Kaffee vor Alzheimer schützt, dass Kaffee vor Diabetes schützt. Kaffee ist eins der meist erforschten Lebensmittel inzwischen und mit einer überwiegend sehr positiven Bewertung des Getränks und der Wirkungen. Maßgeblich Chlorogensäuren, maßgeblich Antioxidantien, die darin enthalten sind.
Ich komme mir gerade vor, als hätte ich schon richtig viel für meine Gesundheit heute getan mit meinen 4 Tassen. Jetzt gibt es ja in guten Cafés, bekommt man zu seinem Espresso ein kleines Glas Wasser dazu. Ist das etwa, weil der Kaffee tatsächlich dem Körper das Wasser entzieht oder hat das Genussgründe? Ist das mit dem Wasserentzug nur ein Mythos?
Also Mythen sind ja dafür da, um zu bleiben. Und Mythen halten sich auch hartnäckig, egal was die Wissenschaft an Erkenntnis erlangt hat. Kaffee zählt zum Flüssigkeitshaushalt dazu. Wer nicht gewohnt ist, Kaffee zu trinken, der erlebt tatsächlich den Effekt, dass er häufig auf Toilette geht und denkt, oh, der Kaffee treibt aber doch ein bisschen, ich muss schon wieder laufen. Ja? Erstens, es ist nur ein Effekt über einen kurzen Zeitraum. Wenn man das schon über 24 Stunden betrachtet, gleicht sich das aus. Das heißt, der Körper speichert entsprechend die Flüssigkeit, die er zu sich nimmt, länger ein. Also Kaffee ist heute erwiesenermaßen kein Flüssigkeitsräuber, sondern trägt wie Wasser oder Saft zum Flüssigkeitshaushalt bei. Warum dann das Glas Wasser überhaupt dazu? Ja, für die Gourmets. Denn man stelle sich vor, man hat vorher irgendwas anderes gegessen, irgendeinen Paprikasalat oder irgendeine Currywurst, dann schmeckt ja danach der feine Espresso nicht. Um also erstmal den Mund zu spülen, diese ganzen Aromen, die man noch da drin hat, wegzukriegen, dafür ist das Glas da. Und Daran erkennt man auch den Kaffee-Gourmet. Er trinkt bitte dieses Gläschen Wasser unbedingt, bevor er den Espresso trinkt. Nicht dazu, nicht danach. Also bitte, wer etwas auf sich hält beim Espresso-Schlürfen, erst das Glas Wasser trinken und dann den Espresso hinterher.
Wieder was gelernt. Sehr gut. Jetzt gibt's ja auch einige Kaffeeliebhaber, die ihren Kaffee eher koffeinfrei trinken. Das hatten Sie ja vorhin auch schon kurz gesagt. Wie bekommt man denn überhaupt das Koffein dann aus der Kaffeebohne? Ist da dann wirklich gar kein Koffein mehr drin?
Also, wir sind da absolut ehrlich und deswegen sagen wir auch niemals koffeinfrei, sondern irgendeine Mini-Mini-Mini-Spur von Koffein bleibt drin. Und deswegen sagen wir, das ist entkoffeiniert. Ja, darauf sind wir sehr stolz, auf diese Ehrlichkeit. Also es gibt nur entkoffeinierten Kaffee. Und das ist etwas, das vor über 100 Jahren in Bremen erfunden wurde von Ludwig Roselius. Er hat danach Firma Haag gegründet, ist dann über Jahrzehnte eine sehr große, berühmte Marke für entkoffeinierten Kaffee geworden. Heute ist tatsächlich die Entkoffeinierung in Deutschland ein sogenannter Hidden Champion. Das heißt, die zwei größten Entkoffeinierungswerke der Welt stehen weiterhin in Bremen. Man muss sich vorstellen, die Kaffeebohnen kommen von Südamerika, werden in Bremen entkoffeiniert und gehen dann oftmals nach Nordamerika, werden dort geröstet und zum Kaffee zubereitet. Die Entkoffeinierung ist ein sehr komplexer Prozess, technologisch hochanspruchsvoll. Und gerade deswegen, wie so oft, haben wir hier in der Bundesrepublik dort einen Technologievorsprung. Wie funktioniert so eine Entkoffeinierung? Man nimmt eine Art Lösungsmittel, das gibt man zu den Kaffeebohnen, solange sie noch nicht geröstet sind, dazu. Die Kaffeebohne ist aber noch verschlossen, das heißt, sie nimmt, will eigentlich gar nichts aufnehmen und deswegen wird sie zuvor bedampft, sodass die Poren der Bohne sich öffnen, das Lösungsmittel kann eindringen und dann kann man sich vorstellen, dockt sich das Koffein an dieses Lösungsmittel ran, was jetzt in der Bohne stattfindet, wie so ein Magnet. Und mit Wasser, Dampf und Druck wird das Lösungsmittel dann aus der Bohne rausgespült. Das Koffein hängt an dem Lösungsmittel dran, ist ebenfalls aus der Bohne raus. Jetzt muss die Bohne wieder getrocknet werden, weil sie ja mit Wasserdampf zuvor behandelt wurde. Und dann hat man entkoffeinierten Rohkaffee, der danach geröstet wird. So ungefähr, etwas vereinfacht, funktioniert der Entkoffeinierungsprozess. Und das können wir in Deutschland mit einigen Firmen exzellent und sind da auch ein bisschen stolz drauf.
Wenn man aktuell in Coffeeshops geht, dann sieht man ja immer den Pumpkin Spiced Latte. Das wäre jetzt für mich kein Kaffeetrend als solches, für Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber was sind denn tatsächliche Kaffeetrends im Moment?
Wir haben ja viele Trends erlebt. Also wenn man bedenkt, früher gab es nur Filterkaffee. Die Älteren sagen noch, erinnern sich, dass in der Gastronomie draußen gab es nur Kännchen. Das heißt, nicht mal eine Tasse Kaffee konnte man bestellen, sondern nur ein Kännchen Kaffee. Dann kam der Milchkaffee auf in einer Schale ohne Henkel. Man war Avantgarde, insbesondere die Frauen, wenn sie einen Milchkaffee orderten in einer Schale ohne Henkel. Dann kam Cappuccino und Co. auf Latte Macchiato. Wer das zu Hause zubereiten konnte, war Held. Ja, hier hast du ein Latte Macchiato. Und so kam ein Trend zu dem anderen dazu. Die Kaffeepads, später die Kapseln kamen dazu. To go, wir hätten uns früher gar nicht vorstellen können, dass wir mal mit einem To-Go-Becher durch die Gegend laufen oder heute auch mit dem Mehrwegbecher von zu Hause. Vor allem im öffentlichen Straßenbild in deutschen großen Städten sieht man ja jeden zweiten mit einem To-Go-Becher laufen. Die Vollautomaten kamen auf, die Siebträger kamen auf. Und interessant ist, es war jeweils ein Trend, aber jeder Trend ist geblieben. Das heißt, es kam eine Innovation oder eine Entwicklung zu der anderen. Auch das wieder, warum Kaffee so beliebt geworden ist. So, wenn wir uns jetzt fragen, was könnte als nächstes kommen, dann sehen wir vielleicht zwei Sachen. Und die mögen auf den ersten Blick etwas überraschen. Das eine ist, dass der Kaffee nicht mehr so ganz dunkel geröstet wird. Also, Entschuldigung, Frau Struck, die sizilianische Röstung könnte vielleicht künftig nicht mehr ganz en vogue sein, sondern hell geröstet. Man sieht das auch schon in den Regalen. Blond Roast heißt das teilweise. Ja, die Skandinavier trinken sehr gerne hell geröstete Kaffees und die Skandinavier, wissen wir, trinken gerne viel Kaffee. Also das passt schon mal gut zusammen. Und dann haben wir einen Trend, der vielleicht auch aus den USA rüberkommt, der begrifflich bei uns noch etwas schwierig ist, kalter Kaffee. Man stutzt, kalter Kaffee hat bei uns so einen negativen Touch, negatives Image, weil er eigentlich abgestanden ist. Und das stimmt, wenn Kaffee kalt wird, entwickeln sich Gerbstoffe und Bitterstoffe. Aber kalter Kaffee ist dann lecker, wenn er bereits kalt gebrüht wird. Also er darf nicht erst heiß gebrüht werden, dann abkühlen, sondern er muss mit kaltem Wasser zubereitet sein. Und jetzt könnte man sagen, na, was denn wieder für eine spinnerte Idee. Aber man muss sehen, in den USA trinkt die junge Generation bereits mehr kalt gebrühten Kaffee als heiß gebrühten Kaffee. Er schmeckt milder, er schmeckt süßer, er schmeckt weicher. Man trinkt davon gerne auch gleich mehr. Die Zubereitung dauert etwas länger. Man muss also Kaffeesatz nehmen und relativ lang, also über mehrere Stunden, in kaltem Wasser ziehen lassen. Und interessant ist, dass dann keine Gerb- und Bitterstoffe entstehen, sondern genau das Gegenteil, sehr weich, sehr mild. Insbesondere Kaffees aus Ostafrika, also Kenia, Äthiopien, eignen sich dafür. Also ich wage mal die These, in 5 Jahren, in 10 Jahren haben auch wir hier in Deutschland, in Europa Cold Brew, kalt gebrühten Kaffee. Wird dann auch kein Trend mehr sein, sondern gehört dazu wie Cappuccino oder Filterkaffee.
Okay, krass. Dann sind wir mal gespannt, wie das aussieht mit kalt gebrühtem Kaffee. Nicht schlecht. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Herr Preibisch. Und Manon, was hast du denn jetzt heute alles aus der Folge mitgenommen, außer dass man das Glas Wasser vor dem Espresso trinkt, wie wir jetzt heute auch gelernt haben?
Marc, ich sag dir, das war die Erkenntnis des Podcasts für mich, weil das mache ich tatsächlich auch immer falsch. Also ich muss sagen, ich habe so viel gelernt jetzt in den letzten Minuten wie schon lange nicht mehr. Das war hochinteressant, wie der Kaffee geerntet wird, wie er quasi dann in die Tasse kommt, wie er entkoffiniert wird, was alles für die Bauern getan wird. Ich kann das alles gar nicht zusammenfassen und ich werde demnächst auf jeden Fall mal Cold Brew probieren. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Also vielen Dank für die Aufklärung.
Das hat auch Spaß gemacht. Ich sage viel Freude mit Kaffee, hoch die Tassen, auf bald wieder mal. Tschüss, tschüss.
Hoch die Tassen. Ja, Manon, du lässt dir jetzt wahrscheinlich direkt einen Kaffee raus. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank und wir hören uns dann wieder im kommenden Monat, Manon, mit einem neuen Thema.
Und das passt wunderbar zu dem heutigen. Wir sprechen nämlich über das Thema Aromen im November.
Alles klar. Und bis dahin sagen wir jetzt erstmal Happy Halloween und ja, vielleicht dann auch schon mal schönes St. Martin und bis Ende November. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.